Ja, ich spreche noch ein Gebet vor der Predigt. Jesus Christus, ich möchte danken, dass du Gleichnisse erzählt hast und dass du damit Dinge deutlich machen wolltest. Und ich möchte dich bitten, dass du dieses Gleichnis auch heute zur Sprache bringst, dass du die Worte der Predigt dazu gebrauchst, um jedem das deutlich zu machen, was du heute für ihn hast. Danke, dass du auch heute noch sprichst. Amen. Ja, wir sind mittendrin in unserer Predigtserie über verschiedene Gleichnisse, also Beispielgeschichten, die Jesus erzählt hat, um geistliche Wahrheiten verständlich zu machen. Auf den ersten Blick wirken diese Gleichnisse oft recht simpel, aber wenn man sich ein bisschen näher mit ihnen beschäftigt, dann merkt man, dass da durchaus eine überraschende Tiefe drin steckt. Und Jesus benutzt für seine Vergleiche häufig recht profane Dinge. Bekanntes aus dem Alltag der damaligen Zuhörer, er spricht von Feldern, Bäumen, Weinbergen, von Getreide und Unkraut, von Saat und Ernte, von Schafen und Hirten. Dinge, die damals jeder kannte. Das war so völlig normal, so wie normal das Smartphone vielleicht heute für uns ist. Ganz elementare Dinge. Und genauso elementar wie diese Vergleiche sind dann auch die Themen und die Wahrheiten, die Jesus damit ausdrückt. In den Gleichnissen geht es fast nie um irgendwelche Randthemen oder Sonderthemen, sondern Jesus benutzt diese Gleichnisse, um wirklich die Grundlagen zu erklären, wie Gott mit uns umgeht und wie eine Lebensverbindung mit ihm aussieht. Und es gilt auch für dieses Gleichnis, was wir gerade eben gehört haben. Jesus spricht darüber, wie wir verloren gehen und gefunden werden. Verloren gehen und gefunden werden. Wir alle wissen, würde ich mal behaupten, dass sich unser Leben niemals als so eine gerade Linie darstellen lässt. Egal welche Körperfunktion man beobachtet und misst, Puls, Blutdruck, Blutzucker oder ob wir über unsere kognitiven Leistungen sprechen oder über unseren Gemütszustand, da ist immer Bewegung drin. Das ist nie irgendwie so eine gerade Linie. Ja, wenn wir tot sind, dann ist es eine Linie, aber vorher kann man eigentlich sagen, immer kurvig, wellig. Und es gilt auch für die Geschichte unseres Lebens insgesamt. In unserem Leben gibt es strahlende Phasen und dunkle Phasen, grandiose Momente und Krisenmomente, Sternstunden und dunkelstes persönliches Versagen. Es ist immer so ein Auf und Ab. Bei jedem von uns, das Leben geht hoch und runter, keine gerade Linie. Und selbst die stetigsten unter uns würden ihr Leben wahrscheinlich nicht als eine gerade bezeichnen können. Und die Frage, die sich dann automatisch stellt, was passiert eigentlich mit unserer Gottesbeziehung in diesen Aufs und Abs? Kann eine Verbindung mit Gott tatsächlich die Kapazität und die Tiefe oder vielleicht auch die Elastizität haben, um uns durch diese Höhen und durch diese Tiefen zu bringen? Und die Antwort Jesu durch dieses Gleichnis hier ist unbedingt. Unbedingt. Warum? Weil Gott eben selbst diese Kapazität hat. Diese Festigkeit, diese Treue und Beständigkeit. Wir gehen verloren immer wieder, aber Gott wird uns finden. In der Verbindung mit ihm gibt es Freude für die tollsten Momente und zugleich Rettung für die dunkelsten Momente. Darum geht es in diesem Gleichnis. Und ich möchte dieses Gleichnis mit dir bedenken, indem ich die beiden zentralen Bilder mit dir aufpacke, die da drin sind, nämlich das verlorene Schaf und der Hirte. Fangen wir mit dem Schaf an, das Schaf und wie es verloren geht. Wenn wir heute in unseren Breitengraden dieses Bild von den Schafen und dem Hirten hören, dann ist unsere erste Reaktion schnell so ein gewisses idyllisches Gefühl. Das Schaf, der Hirte, das wirkt wie so eine süße, romantische Metapher. Und als ich Annika erzählt habe, dass es um dieses Bild in der Predigt geht, hat sie sowas gesagt wie, oh, wie schön das kleine Schaf. Und ich glaube, das ist so eine ganz typische Reaktion aus heutiger Perspektive. Und zwar deshalb, weil wir als Leute des 21. Jahrhunderts kaum noch etwas darüber wissen, wie Schafe eigentlich sind. Es sei denn, unsere Großeltern hatten vielleicht noch ein eigenes Schaf im Stall stehen oder wir mal Praktikum von der Schule aus bei einem Hirten gemacht. Und für die Leute damals waren Schafe aber etwas Alltägliches. Die wussten, wie sich Schafe verhalten. Die Leute wussten, was es bedeutet, auch mit Schafen umzugehen. Und deswegen haben sie mit diesem Bild, was Jesus hier so anreißt, gleich auch eine ganze Reihe von Details verbunden. Die hatten ein viel komplexeres Bild als wir, wenn wir an dieses Gleichnis denken. Für sie hatte das nicht so viel mit einem idyllischen und süßen Bild zu tun. Und wir werden gleich sehen, warum. Dazu müssen wir uns aber erstmal schlau machen, wie diese Schafe eigentlich ticken. Und es hat mich überrascht, wie viel man dazu auch im Internet finden kann. Wenn man Sheep-Behavior oder Schafverhalten eingibt, kommt so eine ganze Reihe, also wirklich ellenlange Reihe von verschiedenen Seiten. Zum Beispiel sheep101.info kann ich dir empfehlen. A Beginner's Guide to Raising Sheep. Also ein Anfängerleitfaden für die Schafzucht. Also wer noch ein Hobby sucht, ist ein guter Startpunkt vielleicht. So, die erste Sache, die du immer wieder dann lesen wirst, Schafe haben einen unheimlichen Herdendrang. Und das liegt daran, dass sie praktisch auch schutzlos sind allein. Sie brauchen die Herde. Und in der Herde sind sie auch wer. Da gibt es auch so mehr oder weniger ein bisschen Rangordnung. Es gibt meistens ein Leitschaf. Und deswegen haben sie immer so diesen ganz, ganz starken Drang, in einer Gruppe zusammenzustehen. Kann man übrigens oft auch beobachten hier in unseren Breitengraden, dass Schafe sehr zusammen in einem Pulk sind. Ich habe auch noch von Checker Tobi ein Video geguckt, ist für Kinder. Und es war ganz interessant, die Herde ist immer zusammengeblieben. Der hat die da über die Wiese gescheucht, aber immer Herde. Herde, Herde, Herde. Da ist nie eins irgendwie mal in eine andere Richtung weggerannt. Das ist absolutes Grundwissen über Schafe, ausgeprägte Herdentiere. Und genau das bringt uns schon mal zur ersten Frage. Wieso ist dann dieses Schaf eigentlich verloren gegangen? Wenn der Herdendrang dieser Schafe so stark ist, wie kommt es dazu, dass ein Schaf verloren geht? Und die Antwort ist, das zweite Stückchen Basiswissen, es gibt einen Drang, der sogar noch stärker ist als der Herdendrang. Und der tatsächlich dazu führen kann, dass ein Schaf in einem unaufmerksamen Moment die Herde verliert. Und zwar ist es der Drang zu fressen. Und auf dieser Webseite kann man lesen, gesunde Schafe können es kaum abwarten zu fressen. Sie sind fast immer hungrig. Sie werden sich überfressen, wenn wir sie lassen. Schafe blöken in der Erwartung, Nahrung zu erhalten und rennen zu ihren Futtergebieten. Futter ist für sie eine herausragende Motivation. Abgesehen von einem Hirtenhund ist ein Eimer mit Getreide das beste Mittel, um Schafe in Bewegung zu bringen. Das heißt, die Leute damals wussten, also dieses Bild gehört haben, dass diese Schafe Hunger hatten und dass da wohl ein Schaf war, was so viel Hunger hatte, dass es allein war plötzlich, isoliert. Es war so fixiert auf das Fressen, auf dieses eine bestimmte Stück Gras oder diesen Eimer voll Getreide, dass die Herde und der Hirte für einen Moment zweitrangig wurden. Dieses Schaf war so im Fressfokus, dass es sich verirrt hat. Oder man könnte auch sagen, verfressen hat. Plötzlich steht es allein da, von der Herde und dem Hirten abgeschnitten und damit, das war den Zuhörern damals auch völlig klar, in großer Gefahr, in Lebensgefahr, weil eben ein einzelnes Schaf nicht überleben kann. Das ist das Bild, kein seltenes Bild in der Bibel. Eine bekannte Stelle im Alten Testament ist Jesaja 53, wo wir lesen können, wir alle sind wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder geht seinen eigenen Weg. Wir alle, ganz allgemein gesagt. Und das ist wahrscheinlich auch das Bild, an das Jesus hier anknüpft. Und die Frage ist jetzt natürlich, was ist mit diesem Bild gemeint? Wir haben gesagt, Jesus gebraucht diese Bilder, um geistliche Wahrheiten auszudrücken. Was steckt hier dahinter? Was Jesus hier mit so ein paar wenigen Worten meisterhaft beschreibt, ist unser grundsätzliches menschliches Dilemma, nämlich, dass wir alle einen unbändigen, inneren, geistlichen Hunger haben, der uns jedoch immer wieder dazu bringt, verloren zu gehen. Das Dilemma ist nicht, dass wir diesen geistlichen Hunger haben. Wir sind Menschen, die mit diesem Hunger geboren sind, geschaffen sind, mit einem Hunger nach Bedeutung, nach Anerkennung, nach Bestätigung. überall, wo man hinschaut, ob man auf sich selbst schaut oder ob man andere Leute beobachtet. Ich glaube, wir können wirklich überall miterleben, wie Menschen diesen Hunger haben. In Spüren, in Ausdrücken, in auch leidenschaftlich Ausdrücken, in ihrem Lebensstil, Interviews, Liebesbriefen, in Songs. Man kann es überall eigentlich beobachten. Wir alle haben diesen starken Hunger danach, gesehen und gefunden zu werden. Hunger nach einem Ort, wo wir zu Hause sind, wo wir geliebt sind. Und wir versuchen ständig, einen Beleg dafür zu finden, dass wir auch wirklich jemand sind, dass wir wichtig sind, dass wir bedeutsam sind und dass wir begehrt sind. Wie gesagt, der Hunger an sich ist nicht das Dilemma. Ein Schaf, was gesund ist, das hat Hunger. Als Menschen sind wir dann nicht viel anders. Und die verschiedenen Aspekte des Lebens sind auch dafür gemacht, diesen Hunger zu stillen. Zum Beispiel durch die Liebe zu einer besonderen Person, durch den Beifall für eine bestimmte Leistung, durch die Geborgenheit in der Familie, durch den Thrill einer bestimmten Leidenschaft. So funktionieren wir. Unser Dilemma beginnt allerdings, und hier kommt das Bild vom Schaf eben wieder in den Blick, wenn wir uns in diesen Dingen verfressen. Wenn wir uns in diesen Dingen so festfressen, dass wir alles andere dabei aus dem Blick verlieren. Den Hirten verlieren und die Herde verlieren und oft sogar uns selbst dabei verlieren. Wir sind immer wieder so fixiert auf bestimmte Aspekte unseres Lebens. Wir erhoffen in bestimmten oder in besonderen Momenten alles von diesen Aspekten, dass wir dabei uns verlieren in diesen Aspekten. Wir verlieren unseren Weg, geraten in Isolation und stehen dann in der großen Gefahr, dabei selbst gefressen zu werden. Oft von diesen Aspekten. Sie nehmen uns ein. Und das ist unser großes Dilemma. Wir alle sind wie Schafe, die sich verlaufen. Jeder geht seinen eigenen Weg. Und aus diesem großen Dilemma folgen dann auch unsere ganzen praktischen Dilemmas. Fehlentscheidungen, harte Worte, verletzende Taten, rücksichtslose Momente. Wir verrennen uns. Eine Fehlentscheidung führt zur nächsten. Führt zu Verletzungen, die bei uns und bei anderen große Wunden reißen. Zu mehr Selbstsucht, zu mehr Egoismus, zu mehr Gehässigkeit. Ich denke, wir alle kennen das. Und auf einmal ist es wirklich so, wie die Bibel das immer wieder kennig auch ausdrückt, wir haben uns verstrickt in unseren Sünden. Dieses alte Wort Sünde, was dann auch hier in unserem Text auftaucht in Vers 7. Das ist das Bild, was mit so einem Überhunger anfängt, führt dazu, dass wir uns hoffnungslos verrennen. Immer wieder, jeder von uns, egal wo wir auf unserer Lebensreise sind. Und ich beobachte seltsamerweise immer wieder, dass Christen dieses Gleichnis sehr statisch betrachten. Ja, bevor ich Christ war, da habe ich mich verlaufen. Aber jetzt bin ich ja Christ. So als wäre man als Christ plötzlich kein Schaf mehr. Kein Schaf mehr mit großem Hunger. Was für eine seltsame Einschätzung. Ich würde sagen, wer sich so einschätzt, der ist in einer neuen Verlorenheit gefangen. Auf jeden Fall ist klar, denke ich zumindest jetzt, warum dieses Bild, das Jesus hier mit diesem verlorenen Schaf zeichnet, gar nicht mal so ein idyllisches Bild ist. Das war kein romantischer Moment, als Jesus dieses Gleichnis erzählt hat, sondern das war ein Moment der Wahrheit und der Konfrontation. Und ich glaube, es ist bis heute eine große Herausforderung für uns, dass Gott uns immer wieder auch auf unsere Schattenseiten anspricht. Darauf wollen wir eigentlich nicht angesprochen werden. Und ich kann es von daher gut verstehen, wenn heute Morgen jemand sagt, also das will ich eigentlich gar nicht hören. Ich, ein Schaf, verloren und verstrickt, geht's noch? Und mir selbst geht's nicht anders, wenn ich ehrlich bin. Dann möchte ich das auch nicht über mich hören. Da ist sofort dieser innere Impuls da, jetzt mach mal halblang. Natürlich habe ich Schattenseiten, okay, aber so verloren und so verstrickt. Doch dann habe ich gemerkt, es gibt einen Lebensbereich, in dem es für mich so offensichtlich wird, dass Jesus recht hat, wenn er sagt, dass wir hoffnungslos verloren sind. Nämlich das ist der Bereich unserer engen Beziehungen. Jeder von uns hat eine Beziehung, in seinem Leben, die wirklich seine wichtigste Beziehung ist. Zu einem bestimmten Freund, zu seinem Lebenspartner, zu einem bestimmten Familienmitglied. Du weißt, welche Beziehung das für dich ist. Eine Beziehung, wo du wirklich ein direktes, persönliches Interesse hast, wenigstens diese eine einzige Beziehung freizuhalten. Freizuhalten von Verletzungen, freizuhalten von den lästigen Egoismen, freizuhalten von Gehässigkeiten und Lieblosigkeiten. Meine simple Frage ist an mich selbst und an uns alle, gibt es irgendjemand hier im Raum oder kennst du jemand, der dazu in der Lage ist? Also nur diese eine zentrale Beziehung, nicht die anderen vielen komplizierten außenrum, sondern nur diese eine wichtigste Beziehung. Dauerhaft frei halten. Frei von dummen Bockigkeiten. Kann das jemand? Und mein Eindruck ist, nein. Und ich selbst kann es auch nicht. Warum? Weil wir einfach zu gerne fressen. Weil wir einfach zu gerne fressen. Weil dieser Hunger einfach zu stark ist und wir die Tendenz haben, uns in Dinge zu verbeißen, die uns letztlich nicht satt machen, sondern uns auffressen. Wir alle gehen eben immer wieder in die Irre wie Schafe. Das ist letztlich die erste Aussage Jesu hier. Und wir hören das nicht gerne und wir wollen das auch nicht wahrhaben, denn wir haben Angst, sicher nicht unbegründet, dass andere, wenn sie das wüssten, uns verurteilen oder sich von uns zurückziehen würden. Wir wollen kein schwarzes Schaf sein, auch vor Gott nicht. Aber hier ist jetzt ein ganz entscheidender Punkt, nämlich es ist super wichtig zu sehen, wie Jesus das hier sagt. Jesus erzählt dieses Gleichnis, aber er sagt nirgends, oh Mann, wie dumm ist doch dieses dämliche Schaf. Wir denken das oft, ja, wie dumm kann man sein und sich so da rein verfressen. Vor lauter Fressen die Herde verlieren und in Todesgefahr kommen. Oh Mann, das denken wir ganz oft im Leben über andere. Aber Jesus erzählt dieses Gleichnis ohne den geringsten Vorwurf an das Schaf. Er beschreibt einfach nur, ohne es negativ zu markieren. Das wäre ganz einfach gewesen mit einem kleinen Nebensatz. Eben nicht, das sind 99 tolle Schafe, wow, schau sie dir an, aber dann hier wieder so ein dämliches Schaf. So ein Mist, jetzt muss der Hirte wieder losziehen. Nein, überhaupt nicht in diese Richtung. Und darin spiegelt sich natürlich wieder, wie Jesus mit uns und mit uns in unseren Fehlern und in unseren Schattenseiten umgeht. Da ist keine verurteilende Haltung. Da ist kein, ich hab's dir ja schon immer gesagt, jetzt hast du den Salat. Oder guckt euch doch mal diesen Typ hier an, wie der hier versagt hat. Keine Erniedrigung, kein Anschwärzen, kein Bloßstellen. Und ich denke, das ist der Grund, warum hier am Anfang des Textes steht und immer wieder gesagt wird, dass es wieder einmal die Zolleinnehmer und die Sünder waren, die bei Jesus versammelt waren und ihn hören wollten. Also diejenigen, die jetzt nicht unbedingt den besten Ruf hatten und durchaus bekannt dafür waren, sich auch mal zu verfressen. Ausgerechnet die waren die Ersten, die ihn hören wollten und die sich um ihn versammelt haben. Und das ist schon irgendwie erstaunlich, denn wenn wir mal ehrlich sind, dann ist das vorherrschende Gefühl heute, dass die Kirche oder die christliche Gemeinschaft eher ein Ort ist, wo man eigentlich nur als richtig Frommer dazugehören kann. Nur ein richtig Anständiger, nur jemand, der sein Leben im Griff hat. Dessen Leben eigentlich mehr Linie als Kurve ist. Der kann dazugehören. Ja, zu viel Kurve, dann bist du raus. Damals, als Jesus gepredigt hat, waren es aber vor allem Leute, die nicht den besten Ruf hatten. Die teilweise ihr Leben nicht im Griff hatten, die an ihrem Zerbruch gelitten haben. Die mit schier unüberwindbaren Fehlern zu ihm gekommen sind, andere tief verletzt haben. Gerade solche Leute, die von niemandem für besonders fromm gehalten wurden, gerade die haben sich um Jesus versammelt. Warum? Weil wenn Jesus unsere dunkelsten Momente aufklärt oder mit uns darüber redet, dann ist es zwar immer ernst und auch schneidend, aber es ist niemals verurteilend, niemals erdrückend, niemals zerstörerisch, sondern es ist erstaunlicherweise immer heilsam und befreiend, aufdeckend und entblößend, aber wie wenn man so eine Wunde aufdeckt, um den Heilungsprozess voranzubringen. Er ist jemand, bei dem ich endlich mal ehrlich sein kann und realistisch über mich sein darf, ohne Angst haben zu müssen. Nicht nur mit meinen vorzeigbaren Seiten mich ihm zu präsentieren, sondern gerade auch mit meinen schwierigen Stellen und Schattenseiten und Schieflagen. Er weiß, wie verloren ich bin in meiner Sünde und in meiner Schuld. Selbst wenn ich schon seit Jahren Christ bin und schon tausendmal darüber nachgedacht habe, wie ich als Christ mein Leben gestalten möchte, ja, egal wo ich stehe. Oder wie Dietrich Bonhoeffer das mal formuliert hat, es ist die Gnade des Evangeliums, dass es uns in die Wahrheit stellt und sagt, du bist ein Sünder, ein großer, heilloser Sünder. Und nun komm als dieser Sünder, der du bist, zu deinem Gott, der dich liebt. Er will dich, so wie du bist. Er will nicht irgendetwas von dir, ein Opfer, ein Werk, sondern er will alleine dich. Diese Botschaft ist Befreiung durch Wahrheit. Vor Gott kannst du dich nicht verbergen. Vor ihm nützen die Masken nichts. Das ist das Bild vom verlorenen Schaf. Wir verrennen uns immer wieder. Wir sind verstrickt und wir brauchen den Hirten. Hilfe von extern. Und das bringt uns zum zweiten kürzeren Punkt, der Hirte. Schauen wir uns noch die Figur des Hirten etwas genauer an. Wer ist dieser Hirte? Er ist derjenige, der sich auf den Weg macht, um das Schaf zu suchen. Der es findet und schließlich wieder nach Hause bringt. Der es rettet, könnte man sagen. Der das Schaf aus der eigenen Isolation herausholt. Um es gleich vorwegzunehmen, das Zentrale, was Jesus uns mit diesem Bild sagen will, ich bin dieser rettende Hirte für dich. Und in Johannes 11 sagt das ganz explizit, ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe und sie kennen mich. Jesus spricht über sich selbst, wenn er hier dieses Bild des Hirten bringt. Und das bedeutet, wenn wir uns den Hirten genauer anschauen, dann können wir etwas darüber lernen, welche Rolle er in unserem Leben spielt. Und das Erste, was mir hier auffällt, der Hirte muss das Schaf auf seine Schulter nehmen, um es nach Hause zu tragen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte aufgrund dieser Beschreibung immer gedacht, es muss sich also um ein kleines Schaf handeln. So wie es Elke auch mit dem Bild meinte, ja, so gemütlich auf dem Arm oder so ein kleines Lämmchen auf der Schulter. So wird es oft in Kinderbibeln dargestellt. Und ich denke, viele Darstellungen, die so in unserem Kopf sind, sind auch genau so. Und was dann natürlich dabei entsteht, ist so ein ganz süßliches Bild, wie der Hirte das anschmiegsame, kleine, unschuldige Tier nach Hause trägt, aus lauter Freude und Begeisterung. Das ist natürlich schöner, als wenn man jetzt irgendwie so ein Tier neben sich trotten hat. Deswegen hat Jesus das Ganze halt klein gemacht und dann auf die Schulter, irgendwie netter. Aber das Interessante ist, hier im Text steht nichts von Lamm. Und es gibt im Griechischen natürlich ein Wort auch für Lamm. Aber da steht Schaf. Und das ist nicht unbedingt ein kleines Schaf und nicht unbedingt leicht. Und ich glaube, es kann auch über die 30 Kilo gehen. Und wenn wir jetzt noch ein weiteres Detail über Schafe lernen, dann werden wir merken, dass dieses Nachhausetragen überhaupt kein idyllisches Ornament war. Es kam auch schon in der Geschichte durch, sondern dass da was anderes dahinter steckt. Und hier sind ein paar Zeilen von Douglas Macmillan, einem schottischen Pastor, der 12 Jahre Hirte war, also realer Hirte, bevor er Pastor geistlicher Hirte wurde. Und er schreibt da Folgendes: Schafe verlieren ständig ihre eigene Richtung auf eine Weise, wie es ein Hund und eine Katze niemals tun würden. Selbst wenn man ein verirrtes Schaf wiederfindet, wird es niemals damit zufrieden sein, dass man es gefunden hat. Ein verlorenes Schaf springt hin und her, sodass man es, wenn man es findet, als erstes festhalten und niederwerfen muss. Daraufhin muss man die Vorder- und Hinterbeine zusammenbinden und es dann auf der Schulter nach Hause tragen. Dabei wird es sich den ganzen Weg weiter wehren. Passt sehr gut zu dem, was du gebracht hattest. In anderen Worten, in diesem Tragen steckt mehr drin als ein süßes Detail von einem kleinen Schaf, was da zufrieden schlummert auf dem Rücken des Hirten. Ein verirrtes Schaf ist kein Hund, der irgendwie sofort reagiert, wenn so der Vertraute um die Ecke kommt. Ja, ein Pfiff, irgendwie ein Wink und der Hund kommt, so wedelnd mit dem Schwanz. Nein, ein Schaf ist anders. Ein verirrtes Schaf ist so durcheinander, so desorientiert und so aufgebracht, dass es niemals einfach so auf den Hirten zugeht. Und dass auch nicht irgendwie ein Hinweis reicht und dann kann das Schaf den Weg alleine gehen. Sondern es gibt nur einen Weg, wie ein Hirte sein verirrtes, bedrohtes Schaf nach Hause bringen kann. Nämlich, indem er es nach Hause trägt. Man könnte vielleicht eher sagen, indem er es nach Hause schleppt. Den ganzen Weg, den das Schaf eigentlich selbst gehen müsste. Und hier ist jetzt der entscheidende Punkt. Wenn das wirklich so ist, wenn das das ist, was die Zuhörer damals auch in diesem Bild sofort erkannt haben, dann ist eines klar, nämlich, dass Jesus nicht als erstes unser geistlicher Lehrer sein will. Geistliche Lehrer gab es bereits viele. Auch gute. Jesus war auch geistlicher Lehrer, keine Frage. Er hat gute und heilsame Prinzipien formuliert, aber seine wichtigste Rolle in unserem Leben, die er als allererstes einnehmen will, ist die des Hirten. Ist die des Hirten. Seine wichtigste Rolle in unserem Leben ist eben nicht, uns eine Lehre zu bringen, Hinweise, bestimmte Tipps, mit denen wir dann so unser Leben in die richtige Richtung bringen können. So nach dem Motto, hört mal her, ich sage euch, was ihr tun müsst und wie ihr euch selbst finden könnt, Prinzip, Regel 1, 2, 3 und dann los, wird schon werden. Ja, das ist eure Chance, es wieder in Ordnung zu bringen. Das ist nicht das, was Jesus macht. Wenn wir meinen, dass das seine Rolle in unserem Leben wäre, dann verstehen wir uns im Bild gesprochen eher wie ein Hund, der nur so einen Wink braucht, um selbst in die richtige Richtung zu gehen. Aber Jesus sagt nicht, dass wir Hunde sind, sondern er benutzt ganz bewusst die Schafe, verlorene Schafe. Und die Rolle, die Christus in unserem Leben als erstes spielt, ist eben nicht die Rolle eines Lehrers, eines Beraters, eines Coaches, sondern der Hirte, der gute Hirte, der Retter, wie wir es vorhin im Lied gesungen haben. Und was er uns anbietet, ist eben nicht eine Chance. Eine Chance, unseren Weg jetzt besser zu machen und uns selbst zurechtzufinden, sondern bei ihm geht es um echte Rettung. Um echte Rettung und um Gnade. Er gibt nicht nur ein paar gute Tipps, wie wir unsere Situation tragbarer machen können, sondern er trägt uns. Und das ist ein Riesenunterschied. Bei einer Chance geht es letzten Endes ausschließlich um meine eigene Kraft und Aktivität. Aber bei Gnade geht es immer um das, was er für mich tut. Und was ist diese Gnade? Die Gnade besteht darin, dass Jesus Christus einen Weg für uns gegangen ist, den wir selbst nicht gehen können. Im Gleichnis trägt der Hirte das Schaf den Weg nach Hause, weil das Schaf diesen Weg nicht selbst gehen kann. Diesen schweren Weg auch nicht selbst gehen muss. Und es ist ein Bild dafür, wie Christus den schwersten aller Wege für uns gegangen ist. Nämlich den Weg ans Kreuz, in den Tod, damit wir diesen Weg nicht mehr gehen müssen. Jesus Christus geht diesen Weg ans Kreuz an unserer Stelle, um die verdienten Konsequenzen zu tragen für unser Verlorensein, für unser Festgefressensein, für unsere Fehlentscheidungen, für die endlosen Verletzungen, mit denen wir uns gegenseitig immer wieder das Leben schwer machen. Er geht den schwersten aller Wege, damit ich ihn nicht gehen muss und weil ich ihn auch gar nicht gehen kann. Und damit geht es im Glauben eben nicht um eine Chance bei ihm, darum, dass ich ihm zeige, dass ich doch zu den guten Schafen gehöre, zu den 99 von mir aus, sondern es geht tatsächlich um Rettung. Darum, dass er mich nach Hause bringt und mich zurückholt aus meiner selbst kreierten Einsamkeit und meiner Bockigkeit, in der ich oft blind bin. Es ist eben seine Kraft, seine Versöhnung, seine Gnade, die ich brauche. Und in Römer 9, Vers 16 schreibt Paulus passend, so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Zum Hirten zurückzufinden, es liegt nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. An Christi laufen, der den ganzen Weg für mich gegangen ist. Der das liebevolle, klare Leben gelebt hat, was keiner von uns auf die Reihe bekommt. Oder den Tod stirbt, den ich nicht sterben will. Wir sind verirrt wie Schafe, verkeilt in unseren Illusionen, aber Jesus greift uns und er trägt uns nach Hause. Das ist der Grund, warum ausgerechnet diese Zöllner und Sünder, die Belasteten, die Zerbrochenen, die Leute waren, die sich um Jesus versammelt haben. Weil sie das irgendwie gespürt haben, Menschen, die wussten, dass sie sich selbst nicht nach Hause tragen können. Menschen, die verstanden haben, dass sie sich selbst nicht entwirren können aus ihren destruktiven Leidenschaften und Überwünschen. Menschen, die Verantwortung für ihr Leben übernommen haben und nicht mit Ausreden oder Vertuschungen gearbeitet haben. Das beobachte ich auch heute oft, dass Menschen außerhalb von Gemeinde sich leichter tun, mit ihren Schattenseiten umzugehen. Weil wir oft so ein schräges Bild davon haben, dass wir unsere Schattenseiten irgendwie vertuschen müssten. Und an der Stelle drängt sich die Frage auf, kannst du dich auf diesen Hirten einlassen? Hast du verstanden, dass du dich selbst nicht nach Hause tragen kannst, es auch nicht musst, sondern dass da einer ist, der dich trägt, der dich nicht irgendwann erschießt, wenn du auf dem Weg mal wieder rumzappelst, weil du dir einfach nicht sicher bist und es dir irgendwie schwerfällt zu vertrauen, dass das gut mit dir meint und dass das jetzt wirklich der Weg nach Hause ist? Kannst du dich auf diesen Hirten einlassen? Und hier noch ein schöner Aspekt in diesem Text, nämlich, dass Jesus von Freude spricht. Dreimal ist von Freude und Begeisterung die Rede. Um was für eine Freude geht's da? Wer freut sich da eigentlich? Man würde ja jetzt meinen, das Schaf ist gefunden worden und endlich wieder zu Hause in Sicherheit. Mehr als genug zum Fressen, keine Gefahr mehr. Das Erstaunliche in dem Text ist, dass die Freude, die hier erwähnt wird, dass es da immer um Gottes Freude geht. Um Gottes Freude, um eine Freude, die Jesus Christus empfindet. Warum? Weil er uns gerettet hat. Wenn du dich zurückbringen lässt aus deinen eigenen Wegen und Illusionen, zurückbringen lässt in seine Nähe und Gemeinschaft, ganz praktisch, im Alltag, immer wieder, dann sind das alles Momente, in denen Gott sich riesig freut, weil er zu dir durchgedrungen ist, weil er dich gerettet hat. Und was wir daran so deutlich sehen können, Gott liebt es zu retten. Gott liebt es wirklich zu retten. Er liebt es, uns wiederzufinden, uns entgegenzukommen. Und er liebt es, uns in unseren Ups und Downs, von denen ich am Anfang gesprochen habe, den Glanzmomenten und den Versagensmomenten, uns immer wieder, wieder und wieder und wieder aufzufangen. Uns zurückzuholen von unseren Übersehnsüchten zu ihm selbst, weil er derjenige ist, der den Hunger wirklich stillen kann. Und das ist die Stärke unserer Gottesbeziehung, dass er sich immer wieder auf den Weg macht. Noch ein allerletztes Detail zu diesem Hirten. Hier steht, dass der Hirte seine Nachbarn und Freunde zusammenruft, um eine große Party zu feiern. Gott feiert gerne Party. Und das Bild ist, er lädt wirklich alle wichtigen Leute zusammen, holt sie zusammen, um ihnen dann das Schaf zu zeigen, was er gefunden hat. Und er ist super glücklich darüber. Und es ist genau das gleiche Bild, das Jesus auch in den zwei unmittelbar folgenden Gleichnissen quasi wiederholt, um deutlich zu machen, das ist wichtig. Eine Münze geht verloren, wird gefunden und die Besitzerin feiert ein Fest und lädt alle ein und sie zeigt allen diese wiedergefundene Münze. Ein Sohn verlässt das Vaterhaus, verkracht sich mit seinem Vater, kommt zurück, ist wieder zu Hause und der Vater feiert eine große Party. Und er zeigt allen sein verlorenes, wiedergefundenes Schaf. Sohn in dem Fall. Und in diesem Bild steckt was absolut Schönes. Diese Woche war Fashion Week in Frankfurt, davor in Paris. Und naturgemäß geht es bei der Fashion Week immer auch darum, mit wem man sich sehen lässt. Und mit wem man gesehen wird, spielt so eine ganz große Rolle, mit wem man da so auf dem Foto ist. Und es geht viel darum, auch auf der richtigen Party zu sein, sich mit den richtigen Leuten zu umgeben. Und ich glaube, das ist in unserem Leben oft nicht anders. Schon in der Schule, man will bei den richtigen Leuten zur Party eingeladen sein, im Beruf an den wichtigsten Tischen sitzen, von den guten Leuten umgeben sein, in der Gemeinde ein gutes Bild abgeben, so die herausragenden Kinder. Was sehen so die anderen Leute von mir? Das ist ganz, ganz wichtig für uns. All das. Und in diesen drei Gleichnissen geht es auch jedes Mal um eine Party. Es geht jedes Mal um diesen Moment, wo ganz viele Leute zuschauen. Aber in diesen Gleichnissen sehen wir einen Gott, der sich nicht selbst ins Rampenlicht setzt, der nicht selbst die ganze Fotowand ausfüllt, der sich nicht selbst in den Vordergrund stellt, sondern der uns bei seiner Party nach vorne holt und uns zeigt und sagt, den habe ich wiedergefunden. seine verlorenen, wiedergefundenen Schafe, seine bockigen Eigenbrötler, die immer wieder den Fokus verlieren, doch nur sich selbst und ihr Fressen sehen. Die holt er vor und sagt voller Stolz und Freude, schaut mal, mein Schaf, mein Sohn, meine Tochter, mein Kind, das ich wiedergefunden habe. Und wenn uns das erreicht, wenn wir merken, wie kostbar wir in seinen Augen sind und wie sehr er sich darüber freut, dann wird das unseren Hunger stillen. Da bin ich fest überzeugt. Dann wird uns das wieder neuen Mut geben, die Herde und den Hirten in den Blick zu bekommen. Und nicht nur an uns selbst zu denken. Und zwar so lange, bis wir uns wieder verfressen und wieder verirren. Doch auch dann wird die Hirte wieder da sein. Mit der gleichen Initiative, mit der gleichen Hingabe und mit der gleichen Freude. Und wenn uns diese Wahrheit erreicht, dann wird uns das als Gemeinde herausfordern, nicht selbstzufrieden, nur uns selbst zu sehen. Vielleicht sogar zu meinen, wir wären die besseren und die weiseren Schafe, sondern auch die anderen Schafe zu sehen. Diejenigen, die verloren sind, so wie wir immer wieder. Die sich verfressen, so wie wir immer wieder. Die aber auch geliebt sind, gesucht werden und einen guten Hirten brauchen, so wie wir. Gut, dass wir in Jesus Christus einen solchen Hirten haben und nicht nur einen Lehrer und Berater. Amen.